Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Der brennende Regenwald in Brasilien bewegt die internationale Politik und auch der rechtsextremistische Präsident Brasiliens, Jair Bolsonaro. Denn der wirft ausländischen Umweltorganisationen vor, für die Feuer verantwortlich zu sein. Besonders regt ihn aber eine Äußerung des französischen Präsidenten Macron auf, der darüber getwittert hat, dass unser Haus brennt. Fragen dazu gleich an unsere Korrespondentin. Die SPD bereitet ihren Bundesparteitag vor und hat einen alten Hut in ihrem Parteiprogramm entdeckt, die Wiedereinführung der Vermögensteuer nämlich. Was der CDU-Abgeordnete von Stetten zu den Vorschlägen sagt, das hören Sie gleich hier im Programm. Und Italien lässt die Flüchtlinge auf der Ocean Viking an Land. In Brasilien, da wüten verheerende Waldbrände. Von weit über 9000 Feuern ist die Rede. Sie zerstören den Regenwald, die grüne Lunge der Erde. Ein solches Ausmaß hat es noch nie gegeben. Bislang kann sie keiner löschen. Aus der ganzen Welt ergehen Appelle an den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, energischer gegen diese Brände vorzugehen. Frankreichs Präsident Macron sprach auf Twitter von unserem Haus, das brennt, und meint damit den Regenwald, der allen gehört. Anne Herberg ist unsere Korrespondentin in der Region. An Sie die Frage, wie reagiert Bolsonaro denn auf die europäischen Appelle und auf die Aufforderungen?
Ja, die Reaktion kam prompt. Er hat gesagt, das sind ja koloniale Denkweisen. Genauso wie der Kommentar von FDP-Chef Lindner, der gemeint hat, man müsste vielleicht ein Stück Amazonas einfach aufkaufen. Das ist eigentlich Öl aufs Feuer von Bolsonaro, weil laut seinem Weltbild ist es ja so, dass ausländische NGOs nur deswegen Umweltschutz betreiben, um eigentlich die Souveränität Brasiliens zu untergraben. Das ist sein Standpunkt. Er hat das abgelehnt, Kritik von sich gewiesen. Allerdings hat sich doch was getan in Brasilien. Also Bolsonaro hat nun reagiert nach 3 Tagen extremem Druck aus dem In- und Ausland und nach 3 Wochen, die diese Brände ja schon lodern. Er hat angekündigt, nun die Streitkräfte in die betroffenen Amazonas-Regionen zu schicken. Die sollen dort die lokalen Feuerwehrteams unterstützen, denn die sind ja komplett überfordert. Das Ausmaß dieses Gebietes, die Größe, die Vielzahl der Brände und auch die Unwegsamkeit des Gebietes, das macht das Löschen wirklich zu einer Art Kampf von David gegen Goliath. Derzeit soll es pro Tag über 2000 neue Brandherde geben. Sprich, es tut wirklich Not, dass sich endlich was tut, und es scheint sich jetzt bei der Regierung tatsächlich was getan zu haben. Ein Krisenstab wurde einberufen. Wir warten jetzt in den nächsten Stunden, was es noch für Ankündigungen gibt.
Und der Präsident schraubt ja auch seine Anschuldigungen zurück gegenüber ausländischen NGOs. Den hat er ja sozusagen Brandstiftung unterstellt.
In Bezug auf seine Anschuldigung fährt Bolsonaro mittlerweile eine Art Zickzack-Kurs. Einen Schritt vor, 2 Schritte zurück. Er hat das ein bisschen zurückgenommen mit den NGOs und meinte, er hätte keine Beweise. Es könnten eventuell auch Landbesitzer gewesen sein, Siedler. Um dann wieder zurückzukommen und zu sagen, ja, aber der größte Verdacht, der würde doch auf die NGOs fallen, die eben jetzt keine Fördergelder mehr aus Deutschland und Norwegen bekommen würden und deswegen arbeitslos sein und jetzt versuchen würden, ihn zu stürzen. Das war jetzt die neueste Aussage.
Könnte es nicht auch sein, dass es den einen oder anderen gibt, der die Feuer gar nicht löschen will, weil sie ihm nutzen?
Ja, natürlich. Es kommen ja 2 Sachen zusammen derzeit bei diesen wirklich verheerenden Bränden am Amazonas. Das ist zum einen die Tatsache, dass es Trockenzeit ist. Es ist seit Wochen nicht geregnet, ein Funke fällt irgendwo hin und das Unterholz geht in Flammen auf. Aber es gibt eben auch, oder der Hauptgrund ist, Menschen, die Feuer legen, um Brandrodung zu betreiben, um Flächen vom Unterholz freizukriegen, um Flächen zu roden. Warum? Flächen, auf denen angebaut werden kann, auf denen Rinderherde raufgesetzt werden, später Flächen zum Siedeln oder einfach Flächen, die brach liegen. Mit der Spekulation, dass man später einmal mit diesen Flächen Geld macht. Und da kommen diese Brände gelegen, da macht man jetzt einfach mit. Und es gab ja auch am Anfang August eine Art konzertierte Aktion in einem Amazonas-Staat, in dem aufgerufen wurde zum Tag des Feuers. Und an diesem Tag hat man extrem viele Feuer gemessen.
Nun haben Sie eben berichtet, dass es mittlerweile verstärkte Anstrengungen gibt, diese Feuer zu löschen. Allerdings scheint ja die Fläche so riesengroß zu sein, dass möglicherweise die Anstrengungen nicht reichen. Wie sieht das denn eigentlich aus? Gehen diese Feuer dann irgendwann mal von selbst aus? Oder was machen die Menschen damit, wenn es bei ihnen um die Ecke brennt?
Ja, die Situation ist wirklich verheerend in den Staaten. Ich habe mit Leuten telefoniert in Manaus, in Acre, die gesagt haben, man sieht vor lauter Qualm den Himmel nicht. Es gibt in den Krankenhäusern Leute mit Atemproblemen. Die Dramatik der Situation ist wirklich, dass diese Trockenzeit in diesem Jahr sehr, sehr stark ist, dass die Niederschläge sehr stark zurückgegangen sind. Wir befinden uns in der Trockenzeit und die Regenzeit oder die Monate mit mehr Regen, das ist erst Anfang November zu erwarten. Von dem her ist die Situation gerade dramatisch. Es gab jetzt Hilfe aus oder Hilfsangebote aus dem Ausland. Chile, Argentinien, Ecuador haben Brasilien Hilfe angeboten beim Löschen dieser Brände.
Anna Herberg zu den Waldbränden in Brasilien vor etwa einer Dreiviertelstunde. Wegen dieser verheerenden Brände im Amazonas-Regenwald, da verstärken die Europäer ja den Druck auf Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro. Anna Herberg hat es ja gerade berichtet. Und Frankreichs Präsident Macron will beim G7-Gipfel im französischen Biarritz am Wochenende über diese Brände sprechen. Und er geht auf volle Konfrontation mit seinen brasilianischen Kollegen. Doch damit macht er sich nicht nur Freunde innerhalb der EU, wie Peter Kapern aus Brüssel berichtet.
Frankreich blockiert die Ratifizierung des Mercosur-Abkommens. Das ließ der Élysée-Palast in Paris wissen. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron begründete diese Entscheidung damit, dass ihn der brasilianische Staatspräsident Bolsonaro beim G20-Gipfel in Osaka belogen habe. Die dort gemachten Zusagen zum Umweltschutz habe Bolsonaro nicht eingehalten, teilte Macron mit Blick auf die verheerenden Waldbrände im Amazonasgebiet mit. Zuvor hatte bereits die irische Regierung damit gedroht, das vor wenigen Wochen ausgehandelte Freihandelsabkommen mit Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay nicht zu ratifizieren. Auch Leo Varadkar, der irische Ministerpräsident, begründete dies mit den Bränden im Amazonasgebiet, die belegten, dass Brasilien seine im Rahmen des Mercosur-Abkommens eingegangenen Verpflichtungen zum Klima- und Umweltschutz nicht einhalte. Beide, Irland und Frankreich, gehen damit auf Kollisionskurs zur EU-Kommission. Deren Sprecherin Mina Andrejewa begründete am Mittag in Brüssel, warum die EU-Behörde am Mercosur-Vertrag festhält, trotz der Waldbrände, die der brasilianische Staatspräsident Bolsonaro begünstigt haben soll. Das Mercosur-Abkommen ist das beste Instrument für mehr Klimaschutz, das wir haben, denn es ist das erste Dokument, das Brasilien im Pariser Klimaschutzabkommen verankert. Und es ist das erste Handelsabkommen, das verbindliche Verpflichtungen enthält, das Pariser Abkommen und andere Umweltschutzabkommen umzusetzen. Soll heißen, im Rahmen des Mercosur-Vertrags kann die EU größeren Druck auf die Vertragspartner ausüben, zum Klimaschutz beizutragen, als ohne den Vertrag. Handelskommissarin Cecilia Malmström warnte davor, durch eine Nichtratifizierung des Vertrags Donald Trump in die Karten zu spielen, der auf der Suche nach anderen Regierungschefs sei, die aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen wollten. Die Regierungen in Paris und Dublin stehen wegen des Mercosur-Abkommens innenpolitisch unter Druck. In Frankreich ist Skepsis gegenüber dem Freihandel traditionell weit verbreitet. Zudem fürchten französische Bauern den Konkurrenzdruck durch südamerikanische Rindfleischproduzenten. Auch irische Rinderzüchter protestieren vehement gegen den Freihandelsvertrag. Möglich also, dass die Blockadeankündigungen aus Paris und Dublin nicht nur klimapolitische Gründe haben. Scharfe Kritik am brasilianischen Präsidenten kam unterdessen aus dem Europaparlament. Martin Schirdewan, Fraktionschef der Linken.
Seit seinem Amtsantritt hat Jair Bolsonaro mit seiner Rhetorik, aber vor allem auch mit seiner Politik dazu beigetragen, dass der Schutz des Amazonasgebietes und damit der grünen Lunge der Welt in Frage gestellt ist. Und darin kann sicherlich eine der Ursachen für diese Großbrände, die derzeit im Amazonas toben, gesehen werden.
Deshalb, so Schirdewan, müsse die EU den Handelsvertrag noch einmal auf den Prüfstand stellen. Der grüne Abgeordnete Martin Häusling verlangte von Bolsonaro ultimativ die Einhaltung der im Mercosur-Vertrag gemachten klimapolitischen Zusagen zu verlangen und gegebenenfalls Konsequenzen zu ziehen.
Wenn die EU sich jetzt ernst nimmt, dann muss sie jetzt eigentlich einfordern, dass sich an dieses Abkommen zu halten ist. Und falls das nicht gemacht wird, dann muss man deutlich sagen, mit so einem machen wir kein Freihandelsabkommen, mit einem Brandstifter und einem, der scheinbar unbelehrbarer Klimaleugner ist.
Europa erhöht den Druck auf Brasilien, der Bericht von Peter Kapern. 1997 war es, da hat das Bundesverfassungsgericht die Vermögensteuer als ungerecht bezeichnet, denn Immobilien wurden zum Beispiel anders bewertet als Barwerte. Seitdem wird diese Steuer nicht mehr erhoben. Es gibt auch keine Nachfolgeregelung, aber es gibt immer wieder politische Überlegungen, eine Abgabe auf Vermögen einzuführen, bislang allerdings erfolglos. Heute hat es SPD-Übergangschef Schäfer-Gümbel erneut versucht und eine stufenweise Steuer von 1% auf große Vermögen ins Gespräch gebracht. Die Einnahmen daraus sollten dringend nötige Infrastrukturprojekte finanzieren. Beim Koalitionspartner Union kommen diese steuerpolitischen Gedankenspiele nicht gut an. Frank Capellan.
Die Union verschärft den Ton gegenüber den Sozialdemokraten. Im Interview mit dem Südwestrundfunk kritisiert Generalsekretär Paul Ziemiak, dass sich die Sozialdemokraten weigern, den Solidaritätszuschlag komplett zu streichen. Nur auf Drängen der Christdemokraten sei der im Kabinett verabschiedete Gesetzentwurf überhaupt zustande gekommen, behauptet Ziemiak.
Die SPD wollte ja gar nichts ändern am Soli. Die wollten einfach weiter kassieren. Und denen waren die Versprechen, die Politik vorher gegeben hat, übrigens auch durch Rot-Grün völlig egal.
Finanzminister Olaf Scholz will den Soli für 90% der Steuerzahler abschaffen. Für weitere 6,5% ist eine teilweise Entlastung geplant. Kritik kommt aus der Wirtschaft. Erfolgreiche Unternehmer würden nicht profitieren.
Es ist ein Kompromiss, den wir getroffen haben mit der SPD, weil wenn wir den Kompromiss nicht getroffen hätten, wäre dort gar nichts vorangekommen und dann hätten alle ihren Beitrag leisten müssen.
Die Union drängt nun darauf, die Unternehmenssteuern zu senken. Unser Ziel ist es, die Steuerbelastung sowohl für Kapital als auch für Personengesellschaften für nicht ausgeschüttete Gewinne bei 25% zu deckeln, heißt es in einem Positionspapier der CDU-CSU-Fraktion. Christdemokrat Fritz Günzler verweist auf drohende Wettbewerbsnachteile für deutsche Unternehmer. Im OECD-Vergleich liege Deutschland mit einer Steuerbelastung von 35% deutlich hinten. Die USA etwa hätten die Unternehmenssteuern auf 21% gesenkt, Frankreich peile 25% an. Die Union will nun die Körperschaftssteuer von 15% auf 10% senken. Bisher aber sträubt sich der sozialdemokratische Finanzminister gegen eine solche Reform. Vizekanzler Olaf Scholz hat schon lange ganz andere Prioritäten durchblicken lassen.
Klar ist, dass Deutschland perspektivisch auch eine Reform der Einkommenssteuer benötigt, die die kleinen und unteren und mittleren Einkommen entlastet und diejenigen, die sehr viel verdienen, im Gegenzug gewissermaßen zu einem größeren Beitrag zur Finanzierung heranzieht.
Thorsten Schäfer-Gümbel, kommissarischer SPD-Vorsitzender, kündigt nun an, dass die Sozialdemokraten durch die Wiedereinführung einer Vermögensteuer jährlich bis zu 10 Milliarden Euro mehr einnehmen wollen. Wer in den vergangenen Jahren überproportional von der Wirtschaftsentwicklung profitiert hat, der sollte einen höheren Beitrag für Investitionen in Infrastruktur, Wohnen und Klimaschutz leisten, meint Schäfer-Gümbel gegenüber der Rheinischen Post. Gedacht ist an eine Steuer von 1%.
Wir halten eine Wiederbelebung der Vermögenssteuer für absolut das falsche Signal.
Hatte allerdings Kanzlerin Angela Merkel noch während ihrer Zeit als CDU-Vorsitzende mehrfach betont. Und auch heute gibt es Kritik. Generalsekretär Paul Ziemiak hält der SPD vor, eine billige Neiddebatte führen und die Linkspartei kopieren zu wollen. Eine Vermögensteuer ist kein Mittel zur Lösung von Verteilungsfragen, sondern würde Investitionen und Arbeitsplätze gefährden, meint BDI-Chef Dieter Kempf. Er fürchtet Nachteile für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Der Staat verfügt bereits über Rekordeinnahmen, die er anders einsetzen muss, bekräftigt der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie. Jetzt über Steuererhöhungen zu reden, ist völlig daneben.
Frank Capellan hat uns die derzeitigen politischen Debatten in Steuerfragen zusammengefasst. Mit der Großen Koalition, da gibt es eine faktische Abschaffung des Soli, jedenfalls für Normalverdiener. Bei der CDU, da denken sie über eine Senkung von Unternehmenssteuern nach. Und jetzt, da zieht SPD-Übergangschef Schäfer-Gümbel die nächste Steuerkarte aus dem Stapel und drauf steht Wiedereinführung der Vermögensteuer von ungefähr 1%. Dass da Unternehmervertreter und auch die Union nicht in Begeisterungsstürme ausbrechen, das ist ja vorhersehbar. Am Telefon ist Christian von Stetten, er ist CDU-Abgeordneter im Bundestag. Guten Abend, Herr von Stetten.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Die SPD sagt ja, es fehlten 150 Milliarden Euro für Investitionen. Und um das zu bezahlen, da soll nun eine Vermögensteuer erhoben werden. Wenn Sie das von der Union, wie wir ja hören, nicht wollen, wo soll das Geld denn dann herkommen?
Also ich bin jetzt seit 16 Jahren Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Finanzausschuss und es ist jetzt der 17. Vorstoß der SPD zum Thema Vermögensteuer. Erstaunlicherweise kommt es immer einige Wochen vor einem SPD-Bundesparteitag und deswegen wundert es mich jetzt auch nicht, dass im Zusammenhang mit der Kandidatenkür des neuen Parteivorsitzenden die Diskussion jetzt wieder kommt. Wir haben das alles mit der SPD in den Koalitionsverhandlungen besprochen. Wir haben gemeinsam uns darauf geeinigt. Wir machen in dieser Legislaturperiode keine Steuererhöhung und schon gar keine neuen Steuern. Und von daher tue ich das jetzt ab als innerparteiliches Wahlkampfthema, um eben bestimmte Personen in Position zu bringen.
Stimmt denn diese Zahl nicht?
Das weiß ich nicht, ob die Zahl stimmt. Ich glaube, wir könnten auch 200 oder 300 Milliarden Euro zusätzliche Investitionen in Infrastruktur gebrauchen, wenn Sie im ländlichen Raum unterwegs sind, nicht nur was Breitband angeht, was Straßen angeht. Da kann es nie genügend geben. Aber eine Vermögensteuer ist das, was wir bisher alle gemeinsam im Koalitionsvertrag abgelehnt haben und wir als CDU, CSU sowieso, weil wir der Meinung sind, wenn jemand Geld verdient, dann soll er auch anständig Steuern zahlen. Und das ist ja auch so, wenn Sie überlegen, ein Spitzensteuersatz von 45% plus Solidaritätszuschlag plus Kirchensteuer, da sind sie schon bei 50%. Und wir wollen nicht aus der Substanz holen, denn Vermögensteuer muss auch jemand verzahlen, wenn er überhaupt gar keinen Gewinn oder überhaupt nichts verdient hat. Das geht auf die Substanz und das ist schädlich.
Sie haben nun gesagt, man könnte immer mehr Geld ausgeben, als man hat. Sie haben jetzt sogar von 200 Milliarden gesprochen. Aber wenn wir uns doch mal die Schulen ansehen, die Verkehrsinfrastruktur, da ist ja eigentlich klar, dass da irgendwie Geld hinein muss. Wo kommt das denn her?
Also der Steuerzahler zahlt jedes Jahr nicht nur einige kleine Betrag, sondern jedes Jahr Milliarden Euro mehr. Der Staat hat genug Geld. Wir müssen uns darauf konzentrieren, als Politiker das richtig auszugeben. Und selbst im Jahr der Krise, die vielleicht im nächsten Jahr auf uns zukommt, wo man sagen wird, die Steuereinnahmen sprudeln nicht mehr ganz so, wie man das erwartet hat, wird es wieder mehr Steuereinnahmen geben wie dieses Jahr. Deswegen sehe ich kein Problem bei den Einnahmen, die sind da. Im Gegenteil, wir müssen den Solidaritätszuschlag jetzt komplett abschaffen für alle. Das ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Es ist die Frage, wie man die Prioritäten beim Ausgaben setzt. Und da bin ich sehr dafür, dass wir das Geld nehmen, um in Infrastruktur zu investieren und nicht für Verpuffung Sozialleistungen, die am Ende des Tages auch nichts bringen.
Hätte man ja schon lange machen können.
Nein, das tun wir auch. Wir haben nur auch einen Koalitionspartner, der dementsprechend auch andere Maßstäbe setzt. Sie wissen ja, die Ministerien, die mit der SPD besetzt sind, was jeden Tag bei uns auf den Tisch kommt, was auch Milliardenausgaben bedeutet. Aber wenn wir jetzt Vermögensteuer einführen würden, dann würden wir genau die schädigen, die dieses Wirtschaftswachstum ermöglicht haben. Das sind nämlich unsere Familienbetriebe. Und es ist vor allem auch bei großen Familienbetrieben so, nicht, dass die dann den Gewinn nehmen und ausschütten an ihre Aktionäre, sondern da gibt es meistens Klauseln drin, dass das Geld im Unternehmen bleibt, gar nicht ausgeschüttet werden darf. Und wenn Sie dann überlegen, dass diese Gesellschafter dann trotzdem für die volle Unternehmenswert Vermögensteuer zahlen müssen, dann reicht allein diese Vermögensteuer nicht aus, um das, was aus dem Vermögen, aus dem Betrieb herauskommt für die einzelnen Familien. Das heißt, die würden gezwungen sein, Unternehmen zu verkaufen oder sie machen das, was man nicht machen sollte, Geld aus dem Unternehmen holen. Das gefährdet Arbeitsplätze, Investitionen. Ich glaube, wir sind damit gut gefahren. Wer gut verdient, soll gut Steuern zahlen. Und ansonsten sollten wir Substanzsteuern weglassen.
Ja, aber so ganz Rasenmähermethode meint das Herr Schäfer-Gümbel ja auch nicht. Er hat ja auch von einem Stufenmodell gesprochen und auch davon, dass es bestimmte Freigrenzen für Vermögen dann geben soll. Also soll wirklich nur diejenigen treffen, die besonders wohlhabend, ja, wenn man so will, reich sind. Könnten Sie dem nichts abgewinnen?
Ich kann dem nichts abgewinnen, wenn er praktisch die Axt an unsere deutschen Familien unterlegen nimmt. Wissen Sie, egal wo wir in der Welt unterwegs sind, das Erste werden wir angesprochen auf den Fußball natürlich. Und das Nächste sind die Familienunternehmen, die zum Teil 10, 20, 15, 30.000 Mitarbeiter haben. Das kennen die weltweit nicht. Und sie fragen uns, wie habt ihr es geschafft, dass diese Familienunternehmen am Weltmarkt aktiv sind, dass sie so gute Eigenkapitalausstattung haben, dass die Unternehmer bereit sind, das Geld nicht auszugeben für eine Villa in Mallorca, sondern im Unternehmen lassen. Und das sind eben diese Familienverträge, die klar machen, ihr seid Eigentümer dieses Unternehmens, aber eure Aufgabe ist, dieses Unternehmen, die nächste Generation fortzuführen. Und der Gewinn, der erwirtschaftet wird im Unternehmen, der bleibt im Unternehmen für die Mitarbeiter und für Innovation. Und wenn wir als Politik jetzt dafür sorgen, dass diese Gelder rausgenommen werden aus dem Unternehmen, dass sie Wettbewerbsnachteile haben, denn das ist ja das Problem, wenn Sie Daimler-Benz nehmen und den Konkurrenten dazu, einen mittelständischen Zulieferbetrieb oder sonst jemanden, die Eigentümer von Daimler-Benz oder von den Aktiengesellschaften an der Börse zahlen sozusagen keine Vermögensteuer, vor allem wenn sie im Ausland sind und das mittelständische Unternehmen muss 1% Vermögensteuer bezahlen, dann ist doch klar, wer bei Ausschreibungen in Zukunft die Nase vorne hat, nämlich das börsennotierte Unternehmen, wo die Eigentümer im Ausland sitzen und nicht mehr der Familienbetrieb in Deutschland, und das wollen wir nicht.
Wenn Sie so die Weltläufigkeit der deutschen Industrie und Wirtschaft ansprechen, dann kann man ja eigentlich feststellen, dass es gibt Vermögensteuererhebung in den USA, in Großbritannien, auch in der Schweiz. Da sind ja doch wohl wettbewerbsfähige Wirtschaften, oder?
Da können wir gern drüber reden. Dann kennen Sie aber auch den Steuersatz in der Schweiz und den Steuersatz in den USA. Die sind nämlich wesentlich niedriger beim Einkommen und höher in der Substanz. Das heißt, Sie können entweder niedrige Einkommensteuer haben und dann eine Vermögensteuer einführen, oder Sie können hohe Einkommensteuer haben, wie in Deutschland, dafür aber die Vermögensteuer weglassen. Aber Sie können nicht beides haben.
Ja.
Hohe Einkommensteuer und Vermögensteuer, das geht schief.
Aber dann sind wir ja in der Substanzsteuer, die Sie eben abgelehnt haben. Und hier
deswegen
befürwortet.
Bin ich auch für das Modell, was wir in Deutschland haben. Lieber ein höherer Steuersatz für die, die Geld verdienen, aber keine Substanzsteuern. Und wenn wir in die Schweiz gehen, wo dementsprechend es sehr, sehr niedrige Einkommensteuer gibt und auch übrigens dann eine sehr, sehr niedrige, sowas Ähnliches wie eine Vermögensteuer, dann ist das in Ordnung. Aber umgekehrt geht nicht hohe Steuer beim Einkommen und hohe Vermögensteuer, das geht schief. Das hat noch keine Volkswirtschaft der Welt überlebt. Alle Volkswirtschaften, die das so gemacht haben, die sind am Ende des Tages, mussten das dann praktisch Revue passieren lassen und sehen, dass es falsch war. Nehmen Sie Schweden oder andere Beispiele, die gar nicht so weit weg sind. Die haben das auch eingesehen, dass es ein Fehler war und haben ihre Wirtschaften ruiniert und eben umgeschwenkt.
Kommen wir mal zurück, Herr von Stetten, zu der deutschen Vermögensteuer, die die SPD in diesem Fall wieder aktiviert sehen will. Es gab sie ja, bis zuletzt unter der Regierung Helmut Kohl gab es sie noch. Damals, da hieß der Wirtschaftsminister Rexroth und der war gar von der FDP. Also die Vermögensteuer ist ja vom Verfassungsgericht sozusagen kassiert worden, als ungerecht bezeichnet worden und danach wurde sie eben nicht mehr erhoben. Also von sich aus hätten sie damals ja auch nicht abgeschafft, oder?
Naja, es ist immer am Ende eine Frage. Sie müssen eine solche Steuer natürlich nicht nur im Deutschen Bundestag eine Mehrheit haben, sondern auch im Deutschen Bundesrat. Vermögensteuer ist eine reine Ländersteuer am Ende des Tages. Deswegen dürfen die Bundesländer mitreden. Deswegen werden sie auf der Konstellation, die wir heute hätten, auch keine Abschaffung der Vermögensteuer haben. Das Verfassungsgericht hat es klar geregelt, dass es aufgrund des Bewertungsmöglichkeiten eben verfassungswidrig ist. Dann hat die Regierung das abgeschafft, bevor es sozusagen dann auch tatsächlich verfassungswidrig vom Gericht einkassiert worden war. Und wir sehen da eigentlich keinen Grund, die jetzt weiter zu erheben.
Nochmal zum Schluss gefragt, zusammenfassend, Herr von Stetten, sollten besonders Wohlhabende oder besonders Reiche, egal wie man sie bezeichnen will, sich stärker an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen oder nicht?
Ich glaube, wenn Sie als besonders sozusagen Gutverdienender heute 45% Spitzensteuersatz zahlen, darauf noch den Solidaritätszuschlag zahlen und darauf noch die Kirchensteuer zahlen, dann sind Sie bei 50%. Ich glaube, dann ist es ein angemessener Beitrag, den jeder leisten kann.
Die Meinung von Christian von Stetten, er sitzt für die CDU im Deutschen Bundestag und mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Wir erinnern uns, im Jahr 2017, da klagten die Bauern über eine total verregnete Ernte. Und dass im Jahr darauf genau das Gegenteil eintreten würde, das konnte natürlich keiner wissen. Doch die Ernte 2018 war von einer vorhergehenden langen Dürre bestimmt. Viele Bauern gerieten in Existenznot, ihnen wurde teilweise durch den Staat geholfen. In diesem Jahr scheint es von allem ein bisschen zu geben. Doch insgesamt, so hat es der Bauernverband heute vorgestellt, ist das Erntejahr passabel, wenn auch nicht glänzend. Claudia van Laak mit den Einzelheiten.
Nicht so schlecht wie im letzten Dürresommer ist die Ernte ausgefallen, aber noch lange nicht zufriedenstellend. 6% weniger als der Durchschnittswert der letzten Jahre. Doch dieser Durchschnitt ist immer weniger aussagekräftig. Denn die regionalen Unterschiede sind stärker denn je, sagte Bauernpräsident Joachim Ruckwied.
Gerade dort, wo es im letzten Jahr schon extrem trocken war, denke hier jetzt an die Regionen Mittel- und Ostdeutschlands, auch in Teilen Norddeutschlands haben wir in diesem Jahr erneut keine Niederschläge gehabt, haben wir in diesem Jahr zum Teil noch geringere Ernteerträge erzielen können.
Die Bauern in Süddeutschland dagegen haben eine durchschnittliche Ernte einfahren können. Sorgenkind ist der Raps. Hier ist die Ernte in diesem Jahr fast um die Hälfte eingebrochen. Wenn es nicht bald regne, sei auch die Ernte des nächsten Jahres gefährdet. Wir spüren die Klimaveränderungen, so Bauernpräsident Ruckwied. Starke Schwankungen, extreme Wetterlagen machen es den Landwirten schwer, sich darauf einzustellen.
2017 Regen, 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 nass. 2018 große Dürre. 2019 Hitzewellen und in einigen Regionen Deutschlands erneut große Dürre.
Für die Ernteausfälle im letzten Jahr aufgrund der extremen Dürre haben die Landwirte inzwischen rund 228 Millionen Euro erhalten. Noch sind nicht alle Hilfen ausgezahlt. In diesem Jahr fordert der Bauernverband keine finanzielle Unterstützung des Staates. Die Landwirte müssten allerdings in die Lage versetzt werden, Reserven zu bilden.
dass man steuerlich die Dinge weiter ausbaut. Und ich kann es nur jedes Jahr wiederholen, endlich die Möglichkeit der Einführung einer steuerfreien Risikoausgleichsrücklage politisch auf den Weg bringen, damit der Landwirt in besseren Zeiten für schlechtere Zeiten etwas zurücklegen kann.
Die Klimaveränderungen sind nicht für alle Landwirte schlecht. Genau wie im letzten Jahr können sich die Winzer freuen. Die Erntemenge werde vermutlich durchschnittlich ausfallen, so der Bauernverband. Die Qualität des Weines dürfte aufgrund der vielen Sonnentage exzellent sein.
23.35 Uhr, der Deutschlandfunk, das war der Tag. Wir kommen zu den Kurzberichten. Die Grünen fordern den Rücktritt von Verkehrsminister Scheuer. Er habe mit dem Abschluss der Verträge zur gescheiterten Pkw-Maut gegen das Grundgesetz verstoßen. Alex Krämer.
Es geht um eine Klausel, die den Mautbetreibern hohe Entschädigungen zusichert, falls der Europäische Gerichtshof die Maut kippen sollte. Genau das also, was die Richter im Juni getan haben. Diese Klausel sei ungewöhnlich, sagt ein von den Grünen beauftragter Gutachter, weil der Bund das entsprechende Risiko ganz alleine trage. Und ein zweiter Gutachter ergänzt, um dieses hohe Risiko einzugehen, hätte der Bundesverkehrsminister die ausdrückliche Erlaubnis des Bundestages gebraucht. Die habe er aber nicht eingeholt und damit die Rechte des Parlaments verletzt. Ein Verfassungsverstoß. Zeit zurückzutreten, sagt deshalb Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer in Richtung des CSU-Verkehrsministers. Durch Entschädigungsforderungen der Mautbetreiber könnte nach Schätzungen der Opposition ein hoher dreistelliger Millionenbetrag auf die Staatskasse zukommen.
Vier Menschen sind bei Blitzeinschlägen im polnischen Teil der Tatra ums Leben gekommen. Noch immer werden Wanderer vermisst. Jessica Kmura.
Einsatzkräfte der Bergrettung suchen weiter nach möglichen Opfern des schweren Gewitters gestern am Gierwond-Massiv in der Nähe des südpolnischen Wintersportortes Zakopane. Einige der Verletzten werden noch immer in umliegenden Krankenhäusern behandelt. Sie erlitten zum Teil schwere Verbrennungen, als Blitze in ein massives, meterhohes Eisenkreuz auf dem Gipfel des Gierwond einschlugen und auch in Kletterketten aus Metall, an denen sich die Wanderer festgehalten hatten. Gerade jetzt in der Ferienzeit sind viele Touristen in dem Gebirge unterwegs. Es zählt zu den beliebtesten Wandergebieten in Polen. Bis auf Weiteres sind nun alle Wege zum Gierwond-Gipfel aus Sicherheitsgründen gesperrt. Nach der Tragödie gestern hat der Bürgermeister von Zakopane, Leszek Dorula, bis Sonntag Trauer in der Region angeordnet.
In Syrien, da geraten Krankenhäuser unter Beschuss, die mit deutscher Hilfe gebaut wurden. Jürgen Striak.
Immer wieder wurden in den vergangenen Wochen Kliniken in der Provinz Idlib von syrischen und russischen Flugzeugen aus bombardiert. Dem Auswärtigen Amt in Berlin zufolge befanden sich darunter auch Gesundheitseinrichtungen, die mit deutschen Geldern unterstützt werden. Seit April seien 6 von ihnen beschädigt oder zerstört worden. Es habe sich um gezielte Luftangriffe gehandelt. Teile der Provinz Idlib und angrenzende Gebiete der Provinz Hama werden von Aufständischen beherrscht, bei denen es sich zumeist um Extremisten der Al-Qaida-nahen Miliz Hayat Tahrir al-Sham handelt. Den Truppen des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad gelang es in den vergangenen Tagen, einige strategisch wichtige Orte einzunehmen. In etlichen Berichten hieß es, bei dem Vorstoß hätten Assad-Truppen auch einen türkischen Beobachtungsposten eingekesselt. Die Türkei dementierte die Berichte. Seit Beginn der Offensive der syrischen Armee im April flohen nach Angaben der Vereinten Nationen knapp 600.000 Menschen vor den Gefechten. Insgesamt befinden sich in dem angegriffenen Gebiet rund 3 Millionen Menschen, überwiegend Zivilisten.
Der russische Präsident Putin reagiert auf einen Raketentest der USA. Markus Ambale.
Symmetrisch werde die russische Antwort sein, sagte Wladimir Putin mit Blick auf die jüngsten Aktionen der USA. Gemeint ist der amerikanische Test eines Marschflugkörpers am vergangenen Wochenende. Konkreter wurde der Präsident nicht, als er sich heute auf einer Sitzung des russischen Sicherheitsrates hier in Moskau äußerte. Das Gremium, zu dem die Spitzen aus Politik, Militär und Geheimdiensten gehören, berät über Entscheidungen zur nationalen Sicherheit Russlands. Putin wies das Verteidigungs- und das Außenministerium an, das Ausmaß der Bedrohung für Russland zu analysieren und alle notwendigen Maßnahmen zu treffen. Ob damit gemeint ist, dass auch Russland in absehbarer Zeit eine vergleichbare Waffe testen will, blieb offen. Die USA hatten eine Mittelstreckenwaffe getestet, die mit ihrer Reichweite von mehr als 500 Kilometern unter das INF-Abrüstungsabkommen fällt, das allerdings seit Anfang August nicht mehr gilt. Dass der Test so kurz nach dem Ende des Abkommens stattfand, ist aus Sicht des Kremls ein Beleg dafür, dass die USA ihr Vorgehen schon lange geplant hätten. Die USA geben Russland die Schuld für das Scheitern des INF-Vertrags. Weltweit, vor allem in Europa, wird ein neues Wettrüsten befürchtet.
Mit einer kilometerlangen Menschenkette haben die Pro-Demokratie-Demonstranten in Hongkong gegen die Regierung protestiert. Steffen Wurzel.
Es sind beeindruckende Bilder, die die Teilnehmer der Menschenkette in den vergangenen Stunden gepostet haben. Vom mit Hochhäusern gesäumten Zentrum Hongkongs über Einkaufsstraßen und Wohngebiete bis auf den knapp 500 Meter hohen Lion Rock zieht sich die riesige Menschenkette. Zigtausende Bewohner der chinesischen Sonderverwaltungszone haben am Abend bei der Aktion mitgemacht. Letztlich war die Menschenkette zusammengenommen rund 40 Kilometer lang. Sie hatte die als Baltischen Weg bekannt gewordene Menschenkette zum Vorbild, mit der die Bürger Litauens, Lettlands und Estlands heute vor 30 Jahren gegen die kommunistische Führung der Sowjetunion protestierten. Und genau hier liegt nach Ansicht vieler Hongkonger die Gemeinsamkeit. Auch in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong begehren immer mehr Menschen auf gegen die kommunistische Staats- und Parteiführung in Peking. Zeichen der Öffnung und der Reformen allerdings sind, anders als in der Sowjetunion 1989, im heutigen China nicht zu beobachten. Im Gegenteil. Die Führung in Peking verfolgt ihren diktatorischen Kurs so rücksichtslos wie seit Jahrzehnten nicht. Heute Nachmittag haben in Hongkong auch einige hundert Mitarbeiter von Finanz- und Beratungsfirmen demonstriert. Auch sie forderten, wie die Teilnehmer der Menschenkette, demokratische Reformen in Hongkong, die verbindliche und formelle Rücknahme des umstrittenen China-Auslieferungsgesetzes und eine Kommission, die das umstrittene Vorgehen der Hongkonger Polizei der vergangenen Wochen aufklärt. Hongkongs Regierung, die von Chinas Staats- und Parteiführung unterstützt wird, lehnt Zugeständnisse weiter strikt ab. Für Sonnabend und Sonntag sind neue Proteste in Hongkong geplant.
Und zum Wochenausklang meldet sich Jan Plate von der Börse in Frankfurt am Main.
Die Wochenbilanz für den deutschen Aktienindex DAX hatte bis zum frühen Freitagnachmittag ganz gut ausgesehen. Doch dann hat China neue Vergeltungszölle auf Einfuhren aus den USA angekündigt. Außerdem hat der US-Notenbankchef bei einer Rede kaum Hinweise auf weitere Zinssenkungen gegeben. Jerome Powell meinte zwar, er sehe signifikante Risiken, aber insgesamt befinde sich die US-Wirtschaft in günstiger Position. Die Notenbank werde angemessen handeln. Das ärgerte US-Präsident Trump, der sich vehement niedrigere Zinsen wünscht, woraufhin Trump auf Twitter schrieb, wer ist unser größerer Feind, der US-Notenbankpräsident oder Chinas Präsident? Daraufhin ist der Goldpreis um $20 nach oben gesprungen auf $1,526. Der Ölpreis ist mit Konjunktursorgen gefallen. Der deutsche Aktienindex DAX hat mehr als 1% verloren auf 11.611 Punkte, woraufhin nur noch ein Wochenplus von 0,5% bleibt. Erneut gab es Spekulationen, der Stahl- und Industriekonzern ThyssenKrupp könnte den Stahlhändler Klöckner & Co. übernehmen. Klöckner & Co. Aktien haben 7% zugelegt. ThyssenKrupp Aktien haben nach hin und her mehr als 0,5% verloren. Mancher fragt sich, was es bringt, die Ertragsperle, die Aufzugssparte, versilbern zu wollen und in die drohende Konjunkturschwäche hinein im Stahlbereich zu expandieren.
Bleibt noch der Blick auf den Dow Jones in den USA. Der steht mittlerweile auf 25.628 Punkte. Das heißt, er ist um 2,37% gefallen. In Italien, da hat Staatspräsident Sergio Mattarella das Heft in der Hand und geht bei der Regierungsbildung zügig voran. Nachdem Innenminister Salvini von der rechten Lega das Regierungsbündnis mit der Fünf-Sterne-Bewegung hat platzen lassen, da scheint es allerdings nicht mehr in seinem Sinne zu sein und nicht mehr zu laufen. Denn statt der von ihm erstrebten Neuwahl könnte es jetzt zu einer neuen Koalitionsbildung im bestehenden Parlament kommen. Salvini sähe sich dann in der Oppositionsrolle. Noch ist es aber nicht so weit, aber die Zeit läuft, wie Lisa Weiß berichtet.
Es ist wieder einmal die Stunde des Staatspräsidenten. Die erste Runde der Konsultationen ist vorbei. Er hat mit allen Parteien gesprochen. Jetzt muss er entscheiden, wie es mit Italien weitergeht. Und Sergio Mattarella äußert sich, wie gewohnt, äußerst staatsmännisch. Im Laufe der Konsultationen ist mir von einigen Parteien mitgeteilt worden, dass Initiativen eingeleitet sind für eine Einigung im Parlament, um eine neue Regierung zu bilden. Mir ist die Bitte vorgetragen worden, diese Gespräche fortführen zu können. Übersetzt heißt das, mehrere Parteien haben Verhandlungsbereitschaft gezeigt. Es besteht die Möglichkeit, dass Italien auch ohne Neuwahlen eine neue Regierung bekommt. Doch sie brauchen mehr Zeit. Und Zeit für Sondierungen will Mattarella ihnen geben, aber nur ein paar Tage. Am kommenden Dienstag will er seine Gespräche mit den Parteien fortsetzen, denn diese Krise muss in kurzer Zeit gelöst werden. Ein großes Land wie das unsere braucht eine Regierung. Doch wie könnte diese Regierung aussehen? Als am wahrscheinlichsten gilt momentan eine Koalition aus der Fünf-Sterne-Bewegung, die bisher schon regiert hat, und dem Partito Democratico, kurz PD, bisher in der Opposition. Die Sozialdemokraten vom PD haben schon erklärt, sie können sich eine Allianz mit den Fünf Sternen durchaus vorstellen. Auch wenn PD-Chef Nicola Zingaretti dabei betont, für uns ist das keine leichte Entscheidung, auch wegen des schweren Erbes, das uns die bisherige Regierung hinterlassen hat. Und wegen der politischen Distanz, die wir zu einigen Kräften haben, besonders zur Fünf-Sterne-Bewegung. Aber Zingaretti würde es trotzdem gerne mit einer Regierung der Wende, wie er sie nennt, probieren. Auch angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Situation Italiens. Das Land ist hoch verschuldet, hat wegen seines Defizits immer wieder Ärger mit der EU und muss bis Mitte Oktober der EU-Kommission einen Haushaltsentwurf vorlegen. Das wäre bei Neuwahlen gar nicht so einfach. Aber der PD will keine Regierung um jeden Preis. Es gäbe da einige unverhandelbare Bedingungen für eine Koalition, sagt Zingaretti. Unter anderem ein Bekenntnis zur EU, eine Wirtschaftspolitik mit mehr Investitionen, eine nachhaltigere Umweltpolitik und Änderungen bei der Migrationspolitik. Forderungen, die eigentlich kein großes Problem für die Fünf Sterne sein dürften. Höchstens bei der Migrationspolitik könnte es da ernsthaftere Diskussionen geben. Und prinzipiell hat Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio auch schon deutlich gemacht, er würde gerne weiter regieren. Aber auch Di Maio stellt Forderungen. Ganze 10 Punkte trägt er vor. Er will zum Beispiel das Parlament verkleinern, eine Justizreform oder mehr Unterstützung für Familien. Nicht alle dieser Punkte dürften den Sozialdemokraten gefallen, aber auch hier, nichts wirkt unlösbar.
In der Nacht zum vergangenen Mittwoch, da war die Odyssee des Rettungsschiffes Open Arms auf dem Mittelmeer zu Ende. Das Schiff legte im italienischen Lampedusa an, obwohl der italienische Innenminister genau das verboten hatte. Die Staatsanwaltschaft schließlich hatte angeordnet, dass das Schiff den Hafen ansteuern konnte. Und auch für ein weiteres Schiff, die Ocean Viking, war die Irrfahrt mit Geretteten an Bord heute zu Ende. Johannes Kuhn berichtet.
Gut 2 Wochen hatte das private Rettungsschiff Ocean Viking darauf gewartet, einen europäischen Hafen anlaufen zu dürfen. Am Freitagmittag dann, schneller als in manch anderem Fall, der Durchbruch. Die 356 Menschen, die das Schiff in internationalen Gewässern vor Libyen aufgenommen hatte, dürfen an Land. Zunächst werden die Migranten, von denen die meisten aus Afrika stammen, nach Malta gebracht. Von dort sollen sie nach Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Portugal, Irland und Rumänien verteilt werden. Frankreich stellt das größte Kontingent bereit und nimmt 150 Menschen auf. Keiner bleibt in Malta, so die Botschaft des maltesischen Regierungschefs Joseph Muscat auf Twitter. Die Organisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS Mediterranee, die das Schiff betreiben, zeigten sich erleichtert. Zuvor hatten sie bereits auf einer Pressekonferenz in Berlin gefordert, dass die Ausschiffung von Geretteten keine Verhandlungssache sein dürfe. Florian Westphal, Geschäftsführer bei Ärzte ohne Grenzen.
Man sollte sich mal vorstellen, Seenotrettung auf der Nordsee oder Ostsee liefe so. Es werden Menschen gerettet und danach wird erst mal verhandeln mit jedem Hafen, ob sie dann dahin in Sicherheit gebracht werden. Das darf nicht die neue Normalsituation werden.
Immer wieder irren Schiffe durch das Mittelmeer, weil sie keinen europäischen Hafen finden, in dem sie gerettete Migranten an Land bringen können. Am Mittwochmorgen war das Rettungsschiff Open Arms erst nach 3-wöchiger Odyssee auf der italienischen Insel Lampedusa gelandet. Nach dem Sprung mehrerer Migranten ins Meer hatte die sizilianische Staatsanwaltschaft dies angeordnet, gegen den Willen von Italiens Innenminister Matteo Salvini. Ähnliche Zustände hätten auf der Ocean Viking noch nicht geherrscht, so die Betreiber. Allerdings hätten die Spannungen zuletzt zugenommen. Bei nur 200 Schlafplätzen hätten viele Menschen die Nacht an Deck verbracht, das Trinkwasser habe rationiert werden müssen. Man sei bereits in den Planungen davon ausgegangen, dass es zu einer Hängepartie kommen werde, so Jana Schernioch von SOS Mediterranee.
Wir haben ein robustes Rettungsschiff, wir haben einigermaßen Vorräte an Bord gehabt. Wir konnten damit rechnen, dass es erstmal keine politische Lösung gibt. Es ist eine maximal absurde Situation, dass wir uns überhaupt auf so ein Szenario vorbereiten müssen. Und auf so ein Szenario mussten wir uns vorbereiten aufgrund der Untätigkeit und man muss auch sagen der Unfähigkeit der EU-Staaten.
Eine neue einheitliche EU-Flüchtlingspolitik scheitert bislang an den unterschiedlichen Interessen der Mitgliedsländer. Frankreich und Deutschland streben zunächst eine Übergangslösung an. Ein sogenannter kontrollierter Notfallmechanismus soll bis auf Weiteres festlegen, auf welche Länder gerettete Seemigranten verteilt werden. Dies soll verhindern, dass Italien und Malta ihre Häfen regelmäßig für private Rettungsschiffe sperren. Innenminister Horst Seehofer hatte zunächst eine Einigung auf dem nächsten EU-Innenministertreffen Anfang September auf Malta in Aussicht gestellt, doch die Verhandlungen gestalten sich zäh. Inzwischen wurde das Treffen auf Ende September verschoben.
In Lindau, da ist heute die Weltversammlung von Religions for Peace zu Ende gegangen. Rund 900 Vertreter von einem Dutzend Glaubensrichtungen sprachen über Wege zu einer besseren Zukunft. Bei der Zeremonie beschworen nach einer gemeinsamen Prozession Christen wie Hindus und Muslime, Buddhisten wie Juden die Einheit der Menschen.
Am letzten Tag des Religionsgipfels hat Chief Dominique Rankin vom Stamm der indigenen Algonquin aus Kanada das Morgengebet übernommen. Zuerst bittet er die Delegierten, sich den vier Himmelsrichtungen zuzuwenden. Dann beginnt er zu beten. Mutter Erde, ich höre jeden Morgen, wie du mir zurufst. Hilf mir, sie braucht uns. Wir müssen zusammen gehen und beten, um ihr alles zurückzugeben. Durch die anhaltenden Flächenbrände im Amazonas-Regenwald wird aus diesem Gebet ein Hilfeschrei, in den die gesamte Versammlung mit einstimmt. Die rund 900 Religionsvertreter appellieren eindringlich an den UN-Klimagipfel in New York, den Schutz der Regenwälder weltweit sicherzustellen.
We join our voices.
Wir heben unsere Stimme für den Schutz des Amazonas. Wir fordern Brasilien und die anderen Amazonas-Staaten auf, die Brandrodung in Amazonien zu beenden. Auch Sonja Guajajara von der Stimme der indigenen Völker Brasiliens ist nach Lindau gekommen, um für den Schutz ihrer Heimat zu werben. Als Vertreterin der Ureinwohner des Amazonasgebiets in Brasilien. Die Brände im Regenwald bedrohen die Lebensgrundlage der Menschen, sagt die Politikerin und Aktivistin. Die Lage in Brasilien ist gerade sehr besorgniserregend. Wir haben eine Regierung, die völlig ignorant ist und sich für die Umwelt nicht interessiert. Es ist an der Zeit, dass die Menschen aufstehen und sich gegen diesen Völkermord wenden. Beim Religionsgipfel in Lindau hat sich die Organisation Religions for Peace außerdem auf den Schutz religiöser Stätten verpflichtet. In der Abschlusserklärung von Lindau wurde ein entsprechender Passus aufgenommen, der Generalsekretär der Versammlung William Wendley.
We, persons of faith, yearn to protect holy sites.
Wir Menschen des Glaubens sehnen uns danach, heilige Stätten zu schützen und uns in ihnen sicher zu fühlen. Wir werden heilige Stätten vor Gewalt und Schändung bewahren und beschützen, und arbeiten mit den Vereinten Nationen zusammen, um diese Stätten mit lebendigen Ringen für den Frieden zu umschließen. Tagelang haben Vertreter der verschiedenen Religionen in Myanmar, in Lindau, über die Situation der muslimischen Rohingya-Flüchtlinge beraten. Buddhisten, Muslime, Christen waren sich einig, dass die mehr als 1 Million Flüchtlinge in Bangladesch das Recht auf eine sichere und friedliche Zukunft in ihrer Heimat haben. Außerdem verpflichten sich die Religionsvertreter, auf Anfeindungen zu verzichten, Vorurteile und Missverständnisse abzubauen. Allein schon diese Zusicherung sei ein großer Erfolg, sagt der Benediktinermönch Nikodemus Schnabel, der derzeit in der Religionsabteilung des Auswärtigen Amtes arbeitet.
Ich finde immer diesen Vorwurf, ja, es wird viel geredet. Ja, was sollen die Alternativen sein? Nicht miteinander reden, die Waffen sprechen lassen. Ich glaube, der Schlüssel zu jedem Frieden ist Dialog, ist miteinander reden. Und das hat hier stattgefunden, natürlich im großen Kreis, aber unglaublich viel im kleinen Kreis.
Religions for Peace hat zum ersten Mal in seiner 49-jährigen Geschichte eine Weltversammlung in Deutschland abgehalten. Die Veranstalter ziehen in Lindau ein positives Fazit der Konferenz und empfehlen die Stadt am Bodensee auch in Zukunft als Gastgeberin für religiöse Friedensdialoge.
Tillmann Kleinjung war in Lindau beim Religionsgipfel. Und jetzt kurz vor Schluss unserer Sendung ist noch Zeit für einen Blick in die Kommentare der Zeitungen von morgen. Udo Stiel kennt sie bereits.
Guten Abend. Die SPD macht wieder von sich reden. Sie will eine Vermögenssteuer einführen und stößt damit erwartungsgemäß auf Widerstand bei den Koalitionspartnern CDU und CSU. Und auch in den Kommentaren der Tageszeitungen gibt es kaum Zuspruch. Wenn es der SPD schlecht geht, bricht bei ihr gern das Robin Hood-Syndrom aus, stichelt die Südwestpresse aus Ulm. Um wieder eine Steuer auf Vermögen einzuführen, wäre als erstes ein verfassungsfestes Verfahren nötig, um deren Wert zu ermitteln. Das gibt es aber nicht. Eher gewinnt die SPD bei der nächsten Bundestagswahl die absolute Mehrheit, als dass sie es schafft, das Grundgesetz zu ändern. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle argumentiert, in Deutschland ist ein Großteil der Vermögen in Unternehmen gebunden. Eine Vermögenssteuer, die der Wirtschaft nicht schadet, ist kaum vorstellbar. Es hätte eine einfache und wirksame Lösung gegeben, um große Vermögen stärker an der Finanzierung des Gemeinwesens zu beteiligen. Die Erhöhung der Erbschaftssteuer. Die aber ist unpopulär und deshalb traut sich die SPD an das Thema nicht heran. Von einer alten Kamelle ist in der Magdeburger Volksstimme die Rede. Der Staat wird seit Jahren reicher. Die kleinen Leute tragen trotzdem höhere Lasten als in den 90ern. Niemand glaubt, dass von oben bei ihm etwas ankommt. Die Augsburger Allgemeine hält die Vermögenssteuerpläne für eine rein strategische Ankündigung. Die SPD hat ein Thema gefunden, um die Große Koalition verlassen zu können. Ein Blick auf die Kandidaten um den SPD-Vorsitz macht es schon überdeutlich. Eigentlich wollen bis auf Olaf Scholz und seine Partnerin Clara Geiwitz alle raus aus dem ungeliebten Bündnis mit der Union. Die Vermögenssteuer ist das perfekte Mittel dazu. Die SPD drängt nach links, stellt der Münchner Merkur fest. In den Jahren der Großen Koalition hat sich die Partei verbogen, bis sie fast zerbrochen ist. Man kann den Sozialdemokraten deshalb nicht vorwerfen, dass sie nun offenbar weit links der GroKo ihre Zukunft suchen. Nur wäre es langsam an der Zeit, das auch endlich offen und ehrlich zu sagen. Noch nach Biarritz, wo die G7-Staats- und Regierungschefs zusammenkommen und auch die Waldbrände im Amazonasgebiet thematisiert werden sollen. Die Stuttgarter Zeitung erhofft sich mehr Einfluss auf Brasiliens Staatschef Bolsonaro. Allzu optimistisch sollte man jedoch nicht sein angesichts der Entschlossenheit von Bolsonaro und seiner Mannschaft, die wirtschaftliche Entwicklung Brasiliens auf Kosten der Wälder voranzutreiben. Umso wichtiger ist es, den internationalen Druck weiter zu erhöhen, und zwar politisch sowie vor allem wirtschaftlich. Da spielt auch Frankreichs Vorschlag an, das Mercosur-Handelsabkommen nicht zu unterschreiben. Und die Bundesregierung widerspricht dem. Die Badische Zeitung aus Freiburg fragt, warum soll man alle Mercosur-Staaten bestrafen, nur weil Brasilien zugesagte Umweltstandards nicht einhält? An die wäre dann kein Vertragsstaat mehr gebunden. Globaler Klimaschutz braucht ein globales Problembewusstsein. Alle müssen mitmachen. Nur das lässt sich nicht erzwingen.
Udo Stiel mit der Presseschau. Soweit unsere Zusammenfassung der Ereignisse dieses Tages im Journal von Mitternacht. Ich kann Sie noch hinweisen auf den nachfolgenden Mitternachtskrimi. Dieses Mal ein radiophoner Schatz aus den 50ern. Sie hören den vierten und letzten Teil von Gestatten. Mein Name ist Cox. Viel Spaß dabei. Ich bin Jochen Fischer. Allen eine gute Nacht.
Hören Sie nun zum Tagesausklang die Nationalhymne und die Europahymne. Um 0 Uhr folgen dann die Nachrichten.